Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
Hola, mis amigos. So, jetzt packe ich gleich noch die Kastagnetten aus und die Gitarre und dann tanzt Arnim Flamenco auf dem Tisch, oder?
Oh Mann.
Im Kleid.
Im Kleid. Das kann ja keiner sehen. Wir haben ja einen Podcast und den hört man ja nur. Aber ich glaube, das will auch gar keiner sehen, wenn ich Flamenco tanze.
Ja, also.
Aber ich glaube, es geht, glaube ich, in eine Region, wo ihr euch schon was denken könnt. Ja.
Ja. Also, okay. Ja, verraten wir gleich. Aber erstmal, bienvenido. Ich hoffe, ich spreche das alles gut aus. Zu unserem kleinen Jubiläum. Und ich hoffe, das ist nicht das letzte, weil wir haben tatsächlich, machen wir mit dieser Folge die 10. Podcast-Folge voll, sagt man das so. Also damit nochmal bienvenido zur 10. Podcast-Folge Reisen und Genießen. Wer hätte das gedacht, mein lieber Arnim?
Ja, das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Das ist ja so ein bisschen daraus entstanden, dass wir gesagt haben, ja, wir testen das einfach mal, aber aufgrund der schon großartigen Reichweite ist dieser Podcast für uns eine absolut fantastische Geschichte. Wir sind da gut vierstellig bei den Zuhörern und da nochmal an alle Menschen da draußen, die uns zuhören und mit Begeisterung zuhören. Vielen, vielen Dank für das Zuhören, für das Interesse an diesem Thema, was wir so ja in den Portalen noch nicht so gefunden haben, dass wir Reisen und Genießen mischen wollen. Der Andi hat manchmal ein bisschen viel Wein in unseren Podcasts, aber das, du musst schon wieder lachen. Das kommt heute, glaube ich, nicht. Wir schauen mal, ob ich ihn bremsen kann. Aber das scheint wohl eine gute Mischung zu sein, die wir da haben. Und da freuen wir uns drüber. Also an alle lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen, vielen Dank für die Treue. Und wir machen weiter und wir haben noch eine Menge vor.
Ja, und natürlich auch von meiner Seite wirklich herzlichen Dank dafür und auch für die Zuschriften, die kommen, Feedback, was kommt. Super, super klasse, hätten wir nie gedacht. Ich weiß noch, wie der Arnim mal gesagt hat, sag mal, hast nicht Lust auf einen Podcast? Wie Podcast? Ja, wenn wir uns sehen, wir reden eigentlich immer über Reisen und dann jeder fragt den anderen, je nachdem, wo wir uns treffen, also wenn wir uns jetzt privat zu Hause treffen, na, was hast du denn heute für ein Wein und was gibt's denn zu essen? Und dann geht's immer um Reisen und dann hat er gesagt, hast du nicht Lust, einen Podcast zu machen? Ich dachte, hä? Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte, ja, was braucht man da und Mikros und so weiter und dann ging das ziemlich schnell.
Ja, wir haben uns da gut verständigt. Und
das ging zack, zack und ja. Dann ein bisschen Technik und so weiter und Jingle eingespielt, Musik gekauft und so weiter, weil das gehört dazu. Und wir sind, glaube ich, ziemlich authentisch mit dem, was wir hier tun, weil wenn wir uns jetzt privat darüber unterhalten würden, über die Themen, wäre das auch nicht anders wie hier, bis auf ein paar Fakten, die wir natürlich zusammentragen aus dem, wie sage ich immer, aus dem Erdkundeunterricht. Also da gucken wir jetzt nicht so drauf, privat, aber die gehören hier natürlich dazu. Also wir sind so, wie wir sind und das werden wir auch bleiben. Und jo, also auch von meiner Seite nochmal allerherzlichsten Dank. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind gerade erst am Anfang. Wie geht's dir damit?
Ja, das hast du ziemlich gut beschrieben, Andi. Ja, wenn wir uns privat unterhalten, wie du schon sagst, ist das wahrscheinlich genauso. Außer uns, dass wir uns ein bisschen mehr kaputt lachen. Das wollen wir hier so ein bisschen vermeiden, weil so einen Lachanfall von 10 Minuten, den wollen wir natürlich hier nicht haben. Aber ja, ich bin total zufrieden. Das klappt gut. Wie gesagt, das Feedback, was wir bekommen, ist überragend. Und dann lass uns heute mal in ein neues Reiseziel einsteigen.
Gutes Stichwort. Also ihr wisst natürlich längst, in welches Land es heute geht, aber wohin denn genau im Kastagnettenland? Also Arnim, erzähl doch mal.
Ja, absolutes Reiseziel von mir. Kann man auch in den bisherigen Podcasts an einigen Stellen schon raushören. Also schon totaler Spanien-Fan. Und wir wollen heute mal und so wie es aussieht, sogar in einer Doppelfolge über Andalusien sprechen. Also es soll nach Südspanien gehen, in die äußerste Ecke oder in den äußersten Süden von Spanien. eine wunderschöne Region, die wir beide schon besucht haben. Und ja, wir wollen im Prinzip die komplette Region bereisen, wobei wir uns vorgenommen haben, von Osten nach Westen zu reisen. Also wenn man auf die Karte guckt, von rechts nach links. Ja, also holt den Dirke Weltatlas raus und dann könnt ihr die Reise nachverfolgen. Ich weiß nicht, wir haben ja schon ein bisschen was über unser Alter gesagt und so, aber ich werde jetzt nicht in alten Zeiten schwelgen, aber wir hatten wirklich noch den Dirke Weltatlas. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Hattest du den auch, Andi?
Ja, also, blau. So ja,
ich glaube, meiner war braun oder so, keine Ahnung. Der sah nachher aus. Also Wahnsinn. Aber trotzdem, auch als Kind hat mich das begeistert, ja, die Karten anzuschauen. Klar, jetzt macht da natürlich jeder im Netz. Aber nochmal, holt den Atlas raus und guckt mal von wo nach wo wir eigentlich fahren wollen. Wann warst du letztes Mal da?
Ich übersetze das erstmal für die jüngeren Zuhörer.
Also ja, ein Atlas.
Plural?
Atlanten.
Oder, sehr gut.
Ja, okay. Ja, ja. Atlasse.
Ja, also die Übersetzung für die jüngeren Zuhörer heißt praktisch Google Maps.
Ja, so kann man
also
sagen.
Ganz frei übersetzt. Damals gab es das noch nicht und dann hat man wirklich geblättert in diesem, weiß ich nicht, was war das, DIN A3? DIN A3, DIN A4, großen Teil, was den Schulranzen immer nach unten gezogen hat.
Oder der musste separat getragen werden.
Also Erdkunde war immer gleichzeitig auch Sportunterricht, ne? Wenn es Erdkunde auf dem Lehrplan stand.
Also ich war letztes Mal, ich hatte gerade mal angedeutet, wann warst du da? Ich meine, ich war letztes Mal da in 2017. Haben dort die Region besucht. Wann war es bei dir, Andi? Weißt du es noch?
Ja, schon ein bisschen länger her. Ich musste dann suchen. Ich habe damals schon sehr viel fotografiert. Mensch, wo hast du denn jetzt die Bilder abgelegt? Zwei externe Festplatten links gemacht und dann kam es auf einmal und es war September 2014. Also ist schon ein bisschen her, aber...
Da sind wir Weltmeister geworden 2014.
Ja.
Im Fußball.
Ja, ja. Und ja, aber mein... Wir haben natürlich nicht alles in den letzten 2-3 Jahren bereist. Und ich überlege mal, ob ich den Mut habe, das ein oder andere Bild bei Facebook hinzustellen, weil Arnim hat eben eins gesehen und hat gesagt, das bist doch nicht du. Da siehst du ja aus wie ganz jung. Könnte man jetzt übersetzen, ich sehe jetzt aus wie ganz alt.
Ich habe aber auch gesagt, jetzt siehst du viel besser aus, habe ich gesagt. Ne? Aber das war so ein Bild, wo Andi sehr jung aussah. Also quasi den Dirke Weltatlas das noch in der Hand.
Ja, nicht mehr ganz. Aber ich habe mir gedacht, naja, komm, die Kultur dort ist so alt und da kommt es auch so ein paar Jahre nicht an und so viel wird sich da nicht getan haben. Und ich glaube, Gibraltar ist auch immer noch an derselben Stelle wie 2014 und Afrika übrigens auch, weil das sieht man von dort aus. Aber da kommen wir nachher nochmal hin.
Ne? Ja, genau.
Ja, also was mich dort fasziniert hat, auch warum wollte ich da unbedingt hin, das war dieser Mix der Kulturen. Man sieht dort also sehr viele islamische, arabische Einflüsse, in gerade was die Gebäude angeht, Paläste angeht, Altstadt angeht, in verschiedenen Städten. Dann dieses einfach traumhafte Wetter.
Ja, allerdings.
Natürlich auch damals schon, und das habe ich bei den Bildern auch gemerkt, Essen und Trinken war schon immer ganz weit vorne bei mir. Und der Mix aus allem macht es eben dort in der Region. Das ist so vielfältig und Arnim hat das schon gesagt. Wir machen immer so ein Skribbel, wo wir, was fällt dir denn spontan dazu ein? Und dann, wir haben gar nicht mehr aufgehört aufzuschreiben und haben gesagt, oh, ich glaube, das wird unsere erste Doppelfolge. Und ja, werden wir auch so tun.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Andi. Ganz wichtiger Punkt, wir reden ja immer über Klima und wann kann man eine Region am besten bereisen. Ja, man muss natürlich sagen, dass Südspanien natürlich zu den Sommermonaten schon extrem heiß ist. Aber im Prinzip kann man dort das ganze Jahr hinfahren und hat gerade in den Frühlingsmonaten und ja auch im Herbst immer noch exzellentes, schönes Wetter, gut auszuhalten. Im Hochsommer würde ich ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache, aber da wird es schon extrem heiß. Und wenn wir über Temperaturen, die jenseits der 40 Grad liegen, dann weiß ich nicht, ob eine Stadtbesichtigung oder sowas dann noch so viel Spaß macht, wenn es dann wirklich sehr, sehr heiß ist. Ne? Aber es ist halt eine Region, die sehr, sehr weit südlich liegt und hat wie gesagt, tolle, tolle klimatische Verhältnisse und ganzjährig bereisbar.
Ja, also im November und Februar regnet es schon mal öfter. Also die Monate vielleicht weglassen. Hochsommer, wer es mag, kann auch da im August hinfahren. Mainz wäre es auch nicht. Wie gesagt, wir waren im September dort und wenn ich jetzt sagen würde, was sind denn die idealsten Monate, dann wäre das im Frühjahr, Mai, Juni. Juli wird es schon knackig warm,
ja.
wenn ich sogar schon ordentlich heiß. Und so September ist, glaube ich, also oder meiner Meinung nach so ein idealer Monat, Oktober. Aber wie Arnim schon sagt, im Grunde, ihr könnt auch im Winter hinfahren. Warm ist es dort immer noch, es regnet halt mal öfter. Aber so die besten Monate wären Mai, Juni und September, Oktober, meiner Ansicht nach. Siehst du auch so?
Ja, absolut. Wir waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im April oder Mai da, hatten tolles Wetter. Also wirklich, wirklich genau die richtige Zeit.
Wie viele Tage wart ihr dort?
Also wir waren schon häufiger dort. Also,
okay.
Also ich meine, das Längste, was wir mal hatten, waren, glaube ich, 10 Tage. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, ein verlängertes Wochenende gemacht. Also ich war, wie gesagt, schon ein paar Mal unten und ja, es war immer toll.
Also ich hatte es einmal gemacht mit meiner Frau zusammen. Wir waren in Summe 12 Tage dort und hatten das auch wirklich geteilt in 2x6, was den Standort angeht. Sind nach Malaga geflogen, waren dort 6 Nächte und haben dann nochmal im westlichen Teil, wo wir in Folge oder in Teil 2 hinkommen, auch nochmal 6 Tage und jeweils dann die Standorte genutzt, um von dort dann Ausflüge zu machen. Und das fand ich so von der Tagesdauer insgesamt ziemlich gut. Also man kann da auch problemlos 3-4 Wochen Urlaub machen. Aber wenn man sagt, ich möchte mal Andalusien bereisen und Costa de la Luz und Costa del Sol, dann ist das so ein Zeitraum, so 12 bis 14 Tage würde ich dann als ideal ansehen.
Ja, wichtig wäre, was Andi gesagt hat, mit dem Mietwagen die Sachen zu machen. Ich weiß also, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, dass das Schienennetz dort nicht so super ausgebaut ist und dass man mit dem Auto schon ein bisschen flexibler sind. Wir haben natürlich in den heutigen Zeiten da Preise für Mietwagen, die jenseits von Gut und Böse sind. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir für unseren Mietwagen nicht so viel bezahlt haben. Weißt du ungefähr noch, was ihr da bezahlt habt?
Ja, mal so die Unterlagen von damals noch, habe ich geguckt, ob ich irgendwas auf meinem Rechner noch drauf habe. Und ich habe tatsächlich die Bestätigung gefunden, das waren 296 Euro für 12 Tage. Und das war so was in Ford Focus Größe. Und was ja oft das Schwierige ist, wenn man das Fahrzeug woanders abgibt, wie dort, wo man es abholt. Mhm. Und das war aber hier, also in Malaga entgegengenommen, in Jerez zurückgegeben, dann immer, das heißt so voll zu voll. Also man kriegt einen vollen Tank, genau. Und man gibt es mit dem vollen Tank zurück. Genau. Und das für nicht mal 300 Euro. Also das sind ja so ganz schnell im Kopf 25 Euro am Tag.
Das
kannst du heute, glaube ich, vergessen.
Ja, das muss man sich natürlich überlegen, aber als Verkehrsmittel eignet sich da das Auto schon, weil wenn man von einer Station oder von einer Stadt aus andere Sachen bereist, ist das schon das beste Verkehrsmittel, um halt gut anzukommen und auch was zu sehen. Also wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und sieht dann von dem jeweiligen Ort nichts, ist es natürlich nicht so gut. Andi, wir haben überhaupt noch nicht angestoßen heute. Das ist ja irgendwie gar nicht so,
ja, wie wir
das
sonst machen.
Jubiläumsfolge und wir vergessen alles. Also das ist natürlich völlig blöd. Ne?
Wir sind schon im Flow.
Ja. Was haben wir denn? Oder machen wir später? Aber anstoßen sollten wir in jedem Fall. Also.
Ja, also ich würde sagen, wir reisen erstmal an und wer Lust auf spanische Weine hat, kann sich gerne auch die Fuerteventura-Folge anhören. Da gibt es so einen...
Einen kurzen Abriss?
Ja, warum guckst du so? Ja, das war, ich glaube, da habe ich 3 blaue Flecken am Knie gehabt, weil da ständig sage, jetzt reicht's aber. Also dort gibt es einen etwas ausführlichen Abriss über spanische Weine, Weiß- und Rotregionen, Rebsorten und so weiter. Hört euch die gerne nochmal an. Und weil wir nachher bei einer Story nochmal auf den Wein kommen, habe ich mich für den entschieden, wo ich jetzt noch nicht sage, was für einer es ist. Ich lasse den Arnim einfach mal probieren und der sagt mal gut oder nicht gut.
Salut, sagt man in Spanien.
Salut. Salut.
Ja, wie immer, ne? Also lecker, aber ich sag jetzt noch nicht. Also schmeckt mir sehr, sehr gut, Andi. Hast du sehr gut ausgesucht. Ich hoffe, da sagst du nochmal was zu, weil da kann man, glaube ich, weiterempfehlen.
Ja.
So, jetzt also geht's so aber los hier.
So ein Schluck von diesem Weißwein, um schon mal 50% schon mal aus.
Ja.
Also so viel kann man schon mal verraten. Es geht um einen Weißwein.
Ja, genau. Na, jetzt geht's aber los, aber mal schnell hier. Ne, in Spanien geht eigentlich gar nicht schnell.
Wie sagst du immer? Ich spreche das richtig aus. Tranquillo, hombre.
Tranquillo, hombre. Also alles in einer mäßigen Geschwindigkeit. In Spanien ist alles etwas langsamer. Ich habe gerade gesagt, es ist auch sehr oft sehr warm. Und ja, deshalb machen wir das alles ganz in Ruhe. Wollen wir denn auch vielleicht eine Kleinigkeit essen schon? Jetzt habe ich dir mit dem Wein, habe ich dich schon abgeschnitten. Wollen wir denn was essen oder wollen wir das auch erst nachher? Vielleicht Tapas oder so? Oder?
Ja, gut, der Wein macht natürlich Lust da drauf und irgendwie hat jeder so Bilder von der Region im Kopf. Und das Erste, was einem einfällt, sind natürlich Tapas. Wäre es ein bisschen schwierig, so hier, ich gehe mal eben zum Grill oder in die Pfanne und hau ein paar Pimentos al Patron in die Pfanne während des Podcasts und deswegen, so ein paar Oliven müssen jetzt mal genügen, Arnim. Aber gerne im Anschluss.
Ja, okay. Wenigstens ein bisschen. Wir versprechen auch nicht zu schmatzen. Ja? Also wir versuchen das relativ unauffällig zu essen. Ja, aber das Thema Essen und Tapas wird ja vermutlich noch etwas
später. Du kennst mich, ich kann gar nicht
anders. Der guckt mich schon wieder an.
Ja, okay. Aber jetzt werden wir erstmal wieder ernst. Ne? Nehmen wir Haltung an. Also erstmal ein paar Fakten annehmen, Herr Erdkundelehrer mit Dirke Weltasenblass. Erzähl mal ein bisschen was und hol uns mal zu den Fakten ab.
Ja, das mit den Fakten hat ja sich so ein bisschen jetzt einzementiert. Also ich bin immer für die Fakten zuständig. Gut, es gibt da verschiedene Rollen innerhalb
des Podcasts. Habe ich gut gemacht, ne?
Er macht das, was Spaß macht, ja, Essen und Trinken. Und ich muss mich durch die Fakten quälen. Nein, mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also ich habe es vorhin gesagt, also Andalusien ist eine Region im Südwesten von Spanien und ist begrenzt vom Mittelmeer im Südosten und dem Atlantischen Ozean im Südwesten. Ja, Portugal ist im Westen natürlich, aber das kennt ihr euch wahrscheinlich relativ gut aus.
Da hast du auch eine Grenze vergessen. Was heißt vergessen? Also ist ja das Mittelmeer im Süden und die Grenze von Mittelmeer zu Atlantik ist übrigens genau die Straße von Gibraltar. Das ist diese, was jeder kennt, diese 14 Kilometer Breite oder besser Enge, weil sonst hieß es ja mehr Breite. Kannst du auch folgen? Ja, ist auch so. Also die Meerenge.
Also ihr merkt, die Fakten, wenn ich die berichte, sind die, glaube ich, ein bisschen eindeutiger. Aber du sprichst also von Gibraltar, 14 Kilometer Breite, Meeresenge, wo man auf der anderen Seite Afrika sehen kann.
Richtig? Das fand ich total den Knaller. Das ist Afrika.
Ja, ja.
Ich glaube es ja nicht. Aber wir greifen jetzt vor. Also sorry fürs Reinkrätschen, wie im Unterricht früher immer. Ne? Also weiter geht's
mit den Fakten. Andalusien ist ungefähr so groß wie Portugal. 82.000 Quadratkilometer und hat ungefähr 7 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt der Region, Sevilla, die werden wir dann in Folge 2 beleuchten, unseres Podcasts zu Andalusien. Und es gibt natürlich noch andere große und berühmte Städte wie Granada, da kommen wir nachher nochmal zu, Cordoba, Cadiz und Malaga, wo wir im Prinzip jetzt starten wollen und auch hingereist sind.
Ja, ist die zweitgrößte Stadt in Andalusien? Mit 600.000 Einwohnern und die fünftgrößte in Spanien. Ich habe übrigens auch mal ein bisschen was gemacht
zu den Fakten.
So, jetzt testen wir mal, wie gut Arnim ist. Was ist die größte Stadt in Spanien?
Ich würde mal auf Madrid tippen, aber Barcelona ist, glaube ich, nicht so weit entfernt, ne, von den Einwohnerzahlen. Umgekehrt vielleicht oder vielleicht doch nicht. Nee, ich sage Madrid und dann Barcelona.
Völlig richtig.
Wow.
Und also Madrid hat etwas mehr als 6 Millionen Einwohner und Barcelona etwas mehr als 5.
Mhm. Ja. Hast du die Städte schon mal bereist, Andi?
Ja. Also Madrid war ich einmal, Barcelona, drei oder vier Mal.
Geht mir ähnlich. Also ich war schon sogar häufiger in Madrid und auch häufiger in Barcelona. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen noch einige Städtetrips machen. Vielleicht nehmen wir mal diese Region. Ne?
Da steht ja auf unserem Zettel auch drauf. Immer gut. Barcelona ist der Knaller. Aber wir sind ja jetzt erstmal in Andalusien. Und so die Städte in Andalusien.
Hatten wir gesagt, Hauptstadt von Andalusien. Ich würde sagen, es ist so, es ist Sevilla, ne?
Ja, hast du ja eben gerade erst gesagt.
Genau, Sevilla
ist das. So, genau. Und dann gibt es noch 7 weitere Hauptstädte der 8 autonomen Regionen. Ich bin vorbereitet heute. Ja?
Du hast es
also
drauf.
Also zähl mal auf, Arne.
Also weitere Hauptstädte, ich habe ja gerade schon ein paar genannt. Und wenn du sagst autonome Regionen, ich gehe davon aus, dass Cadiz eine ist, Jerez, Granada, Cordoba und Malaga selber. Bin ich weit weg oder stimmt wahrscheinlich?
Ne? Fast. Also Jerez ist keine Hauptstadt einer autonomen Region, ist eine große Stadt.
Möp. Abzug. Abzüge in der B-Note. Also,
Granada, Cordoba, Malaga, Cadiz und dann gibt es noch Huelva im Westen. Jetzt kommt der Spanier im Arnhem durch.
Ren.
Jetzt schreibt mal jeder am anderen Ende den Namen auf. Also schreibt sich J-A-E mit Akzent, genau. N und dann fehlt noch Almeria.
Almeria,
wieder falsch betont. Ja, dafür habe ich aber hier den Spanien-Experten.
Ist gar nicht schlimm. Ja, relativ weit im Osten, ne? Und wie du gerade gesagt hast, die Region ist praktisch nur wenige Schritte von Afrika entfernt. Wobei Schritte vielleicht nicht ganz so passen. Ne? Wir hatten gerade gesagt, 14 Kilometer ist die Meerenge zwischen den beiden Kontinenten. Und wie gesagt, der Trennungspunkt zwischen den Ozeanen, ne? Zwischen Mittelmeer und Atlantik.
Ja, übrigens, dieser berühmte Felsen von Gibraltar befindet sich hier auch in dieser Gegend. Aber der ist nicht, wie vermutet, die engste Stelle. Der gehört zu England, aber da kommen wir später nochmal drauf. Ich greife schon wieder vor.
Ja, genau.
Bisschen Ordnung muss ja sein.
Ja, Andalusien hat natürlich super abwechslungsreiche Landschaften. Ne? Wir haben auf der einen Seite die Küsten des Mittelmeeres und den Sonnenreichtum, den ich gerade schon mal angesprochen habe. Und diese Region heißt ja nicht umsonst Costa del Sol, also Küste der Sonne, was wir da ja, an sehr vielen Tagen im Jahr anfinden.
Ja, und dann, wie ich schon mal gesagt habe, also diese Einflüsse der verschiedensten Kulturen aus einer wirklich sehr, sehr lange zurückreichenden Geschichte, die finde ich so spannend. Und du siehst halt überall in den Städten, in den Dörfern auch,
ja.
Die Einflüsse dieser Kulturen und diese arabischen Einflüsse, christliche Einflüsse. Und also das finde ich halt das wirklich Einzigartige und atemberaubende, was auch den Charme von Andalusien für mich ausmacht.
Ja, außer dann, wenn ich Flamenco tanze auf dem Tisch, wie du gerade gesagt hast. Ja, und auf der anderen Seite, ich habe gerade die Region am Meer angesprochen und im Gegensatz dazu ist natürlich, wenn man den Kopf dreht, wie ich mal so gesagt habe, oder zur anderen Seite schaut, die riesige Gebirgskette, die Sierra Nevada. Mit sehr, sehr hohen Bergen, im Winter auch schneebedeckt. Und es ist auch immer wieder beeindruckend, diese Berge anzuschauen. Und ja, wenn man oben in den Bergen ist, Ronda Granada, ja, wenn man auf die Berge guckt, das vermittelt einfach einen fantastischen Eindruck. Also zur einen Seite natürlich das Meer und der Gegensatz zur anderen Seite. Ganz,
das,
ganz toll.
Das kann ich auch nur so bestätigen. Das ist, hast du gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Also Meer und Berge und dazwischen diese fantastische Landschaft mit toller Kultur. Ja.
Okay, beginnen wollen wir in Malaga. Wie kommen wir da hin? Also natürlich haben wir auch hier wieder verschiedenste Anreisemöglichkeiten. Ich hatte gerade gesagt, die Mietwagengeschichte, wenn man unten ist, ist eigentlich die beste, um viel zu sehen. Natürlich kann man auch mit der Bahn anreisen mit dem Bus, dann ist man halt sehr lange unterwegs, weil ihr könnt euch vorstellen, der Süden vom Spanien aus Deutschland ist schon relativ weit, also aus meiner Sicht, wenn man sowas vorhat, ja gut, nachhaltiger ist natürlich die Bahn, aber einen Flieger nach Malaga zu nehmen, das werden die meisten tun und es wird auf den Flug hinauslaufen, ja, man hat natürlich auch nicht unbegrenzt Urlaubstage und die will man natürlich so optimal nutzen. Wenn man mit Bus oder Bahn fährt, hat man natürlich, muss man den einen oder anderen Zwischenstopp machen. Es gibt auch welche, die fahren mit dem Auto runter, mit dem Privatwagen. Da braucht man natürlich sehr, sehr viel Zeit und das schafft man jetzt auch nicht so schnell. Und dann ist auch wichtig, dass man dort mal die ein oder andere Pause einlegt. Also wenn man ein bisschen zeitlich begrenzt ist, ist glaube ich der Flieger ja, das also, Mittel, was man. Ihr seid auch nach Malaga geflogen, richtig?
Ja, also es geht ja bei dem Thema nachhaltig auch darum, dass man jetzt nicht von Düsseldorf nach München fliegt. unbedingt oder also was man genau. mit dem Auto machen kann oder noch besser mit der Bahn machen kann oder mit dem Fahrrad. Das sollte man tun, aber in dem Fall macht es keinen Sinn, aus meiner Sicht dort mit dem Auto hinzufahren, weil ich schätze mal ganz grob 20 Stunden bist du locker unterwegs, wenn das reicht. Und ja, so richtig
nachhaltig ist das auch nicht. Ich glaube, das dauert noch länger. Aber gut, so jetzt geht's ab in den Flieger, ab nach Malaga. Ihr seid nach Malaga geflogen. Und Mietwagen am Flughafen wahrscheinlich aufgenommen.
Ne? Genau, also mein zur Flugzeit noch und wir haben ja was gelernt. Also von dort, wo wir starten, und das ist Düsseldorf oder Köln, also Rheingebiet, drei Stunden ist man dort. Ja. Und aber das ist jetzt egal, ob man Malaga als Ziel hat oder Jerez auf der anderen Seite. Es gibt ja vielleicht auch welche, die planen ihre Tour von links nach rechts.
Genau.
So wie ihr. aber in drei Stunden seid ihr dort und wie schon erwähnt, dann dort einen Mietwagen genommen und hatten ein Hotel in der City von Malaga. Ich habe damals gesucht, da war ich mir nicht ganz sicher, wie das denn dort aussieht mit den, sind vier Sterne, wie gut sind drei Sterne und habe dann eins gefunden damals, wo mir zugesagt hat. Das war auch sehr, sehr gut. Und natürlich wollte ich jetzt wissen, bevor ich euch das empfehle und verlinke, ist das immer noch gut oder gibt es das mittlerweile gar nicht mehr? Auch Stichwort Corona, manche Hotels haben zugemacht. Nein, es gibt es noch. Es hat eine Bewertung von fast 9 bei Booking.
Das kann man empfehlen.
Und sieht auch immer noch so modern aus, also ist auch nicht heruntergekommen. Also ein sehr, sehr gutes Hotel. Ich verlinke das gerne unten in den Shownotes. Und da fällt mir gerade noch mal ein, wir sind unserer Pflicht noch nicht nachgekommen. Willst du den Werbesatz sagen mal diesmal?
Ja, mach schnell.
Achtung, Achtung, dieser Podcast enthält Werbung.
Beep. Ja, genau.
Reicht diesmal.
Ja, der Hinweis muss natürlich immer da sein. Ja, und dann sind wir in Malaga angekommen. Ihr habt ein schönes Hotel bezogen. Und jetzt will man natürlich auch die Stadt kennenlernen. Und da ich jetzt ich will nicht sagen vor kurzem, aber ich habe ja gesagt, 2017 war ich, glaube ich, da. Kann ich sagen, dass zu früheren Besuchen, was sehr schön geworden ist, dass der Hafen und die Hafenpromenade neu gemacht wurde. Also ist sehr, sehr schön, mit vielen, vielen kleinen Geschäften gebaut. Hardrock-Cafés zum Beispiel da. Und dieser Weg vom Hafen führt dann bis in die Innenstadt. Super schön zu laufen, wir haben natürlich schönes Wetter, da macht es natürlich doppelt so viel Spaß und von dort aus führt dann Weg, kann man auch nicht verfehlen. Sind auch, wenn man mit dem Auto hinfährt und dort parken will, das geht also auch. Man findet dort Parkplätze und dann geht man halt vom Hafen aus oder wie auch immer direkt in die Innenstadt und schaut sich im Prinzip die Sehenswürdigkeiten in der Stadt an. Was aber bei den spanischen Städten immer sehr, sehr schön ist, wenn die Innenstädte noch so altbelassen sind, Kopfsteinpflaster haben, viele Kneipen, viele Tapas-Bars. Das ist das, was mir immer sehr, sehr gut gefällt. Ein bisschen sitzen, die Leute beobachten beim schönen Glas Wein, sich die Stadt anzugucken. Was sehenswert ist und was auch in jedem Reiseführer steht, ist die Kirche, die, glaube ich, nicht ganz fertig geworden ist. Die hat nur einen Turm. Also man nennt sie die kleine einarmige Dame, La Manquita. Haben wir vorgestanden, natürlich Fotos gemacht. Sind auch viele Touristen da, die das machen. Ist schon ein bisschen spooky, außergewöhnlich, weil so eine Kirche mit einem Turm und einer ist nicht fertig geworden, sieht man, glaube ich, nicht an jeder Ecke.
Also, nein, es gibt ja Kirchen, die haben nur einen Turm, aber das ist dann gewollt so.
Genau,
und hier guckt man drauf und denkt, da fehlt doch was.
Hast du die auch gesehen?
Ja,
klar. Ja, und was man natürlich auch oberhalb der Stadt angucken kann, etwas hoch auf dem Berg gelegen, die Festungsanlage Alcazaba. Da war ich jetzt selber nicht. Wart ihr da?
Ja, wir waren dort, ja, okay. Und haben...
Laufen, gedacht, hochlaufen?
Oder? Das geht, okay. Kein Problem. Also es gibt da meines Wissens auch eine Seilbahn, aber das ist jetzt nicht so, dass man hier 400 Höhenmeter überwinden muss. Man kann da gut hochlaufen und man ist dann... so ein bisschen über der Stadt, was ganz nett ist. Man hat einen tollen Ausblick. Man sieht unten eine riesige Stierkampfarena, was man ja in nahezu jeder Stadt dort hat.
Ja, das stimmt.
Und war so ein netter Ausflug. Ich würde sagen, zwei Stündchen kann man dafür einplanen. Lohnt sich aber auf jeden Fall, allein schon wegen dem Ausblick.
Ja, wir waren jetzt nicht oben, aber Ich habe also auch davon gelesen, ich weiß jetzt gar nicht, woran es gelegen hat, ob wir keine Zeit hatten oder in der Tapas-Bar hingeblieben sind genau, wahrscheinlich.
Ne? Genau, ja.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern, beim letzten Mal war ein riesiges Stadtfest mit vielen, ja, vielen Festivitäten unten, viele, viele Musiker, die auf den einzelnen Plätzen ja, Musik gemacht haben, und das hatte ich in einigen der Podcasts schon mal erwähnt, da kann ich stundenlang sitzen, wenn jemand gut Gitarre spielt, gut singt oder irgendwelche Instrumente spielt, das, was sich halt sehr, sehr gut anhört, und ich vermute mal, daran hat es gelegen.
Ich denke auch. Ja. Und dann noch die Kulisse dazu, und was mir aufgefallen ist bei diesen Festen in Südspanien, die sind immer knallbunt. Mhm. Ich habe ein Fest gesehen, da hingen Schirme umgekehrt von oben herab in allen möglichen Farben, Luftballons.
Ich glaube, das war da, glaube ich, auch so. Vielleicht hat das sogar eine Bedeutung. Also ich meine, ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Ja. Ich meine sogar an dem Tag war es auch so, ja. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Also klasse. Ja, und da haben wir wahrscheinlich gesessen und mal wieder Tapas gegessen und Wein getrunken. Aber ja, sind wir wieder beim Essen. Ich wundere mich, dass du noch gar nicht reingrätscht, Andi.
Tja. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wein, weil das ist eigentlich die Story. Wie kam ich auf diesen Wein, den ich dort zum ersten Mal getrunken habe?
Ach so, okay, alles klar.
Und das war meine Frau und ich. Es kann sogar sein, dass wir morgens in dieser Festungsanlage waren, sind dann durch die Stadt zurück zum Hotel. Der Magen hat ganz leicht angefangen zu knurren und haben gesagt, auch irgend sowas essen. Und dann stand dann so ein riesiges Plakat, so ein Aufsteller mitten im Weg. Und da stand drauf, also ich habe erst das Bild gesehen und das sah so aus wie irgendwas Frittiertes.
Achso, ich dachte das Bild vom Koch.
Nein. Okay. Die Form hat mich dann so, das könnten Calamares sein und Gambas und irgendwas. Und das ist, das nennt sich, also in Italien heißt es Fritto Misto und in Spanien heißt das Pescado Fritto. Das sind gemischte Meeresfrüchte in einer leichten Panade aus Grießmehl. Und das macht es ein bisschen kross. Also wer so Pizza kennt, die so ein bisschen kracht, das ist auch so ein ähnliches Mehl.
Wird das in Öl gemacht dann?
Oder ja, es wird frittiert, aber man sagt, man soll dafür eher ein leichtes Öl nehmen. Mhm. Wobei das Thema leicht passt absolut nicht zu diesem Essen. Mhm. Ich stelle ein Bild bei Facebook rein. Mhm. Man knabbert das so weg mit den Fingern, taucht es in Aioli mit einem Hauch Knoblauch ein, hat noch eine Zitrone dabei und es gab dann eine Flasche Verdejo dazu, also Weißwein, den ich dort zum ersten Mal getrunken habe. Ja. Und wir waren in 2014 dort, schon erwähnt, so ein Leihwagen, Mietwagen, habe ich schon gesagt, unter 300 Euro. Und das Ganze hier, das war eine Riesenplatte mit diesen frittierten Meeresfrüchten und dazu eine Flasche Verdejo und noch eine Flasche Wasser für 20 Euro. Unglaublich.
Wow, müssen wir hin.
Müssen wir hin. Ja, aber kostet jetzt wahrscheinlich das Doppelte, aber würde ich sagen, immer noch ganz günstig.
Passt immer noch.
Also. Und ist also auch wirklich, der Wein ist halt unheimlich fruchtig, immer so ein bisschen leicht mineralisch, sehr leicht. Passt hervorragend zu allem Möglichen an Fisch. Mhm. Also wenn ihr mal einen Weißwein sucht, wo ihr nichts falsch machen wollt und ihr wollt jetzt nicht gerade was Süßes oder Halbtrockenes, dann kauft ein Verdejo, gibt, ich würde dann sagen, doch 8 bis 10 Euro ungefähr aus. Ja. Ihr macht nie was falsch.
Ja, gibt's eine gute Geschichte zu. Also du hast in der Fuerteventura-Folge schon ein bisschen was über den Verdejo erzählt. Und ein Kumpel von mir, mit dem wollte ich mich samstagsabend treffen und er hat gesagt, ich hole dich gleich ab im Auto und dann gehen wir von dort aus weiter. Und dementsprechend musste er sich natürlich zurückhalten. Er hat den Podcast gehört und hat gehört Verdejo, ein super Wein. Und er hat ihn im Kühlschrank gehabt, aber konnte nicht dran, weil er mich ja noch holen musste, weil er nichts trinken durfte. Und ich sage auch bewusst den Namen nicht, aber du weißt Bescheid, ja? Also er musste 2-3 Stunden warten und du hast ihm mit der Beschreibung des Verdejos so viel Flüssigkeit in den Gaumen getrieben. Das war echt eine Qual für ihn. Und er sagte so, Mensch, hier steht eine richtig geile Flasche. Und ich konnte nicht dran, weil ich musste dich noch holen. Also irgendwie passt jetzt nicht zur Folge, cool. Aber irgendwie coole Geschichte.
Cool, ne? Ja, das freut mich natürlich. Ja, also nicht, dass ich ihn gequält habe, sondern...
Nein, er wurde natürlich dann auch geöffnet.
Also ihr macht klar, ne? Wirklich, vertraut mir, ihr macht mit so einem Wein nichts falsch. Vor allen Dingen... Könnt ihr da auch mal so ein bisschen ein Statement platzieren, weil den kennt nicht jeder. Es gibt ihn nahezu überall, aber jetzt nicht in riesiger Auswahl, aber wirklich super Wein. Und mehr gibt es jetzt dann heute auch nicht zu dem Thema Wein.
Puh, wahrscheinlich. Da bin ich froh.
Wahrscheinlich.
Nein, Quatsch. Ja, jetzt haben wir Malaga angeguckt. Wie gesagt, tolles Städtchen. Also kann man auch ein paar Tage sich das angucken. Wir haben jetzt mal die wichtigsten Sachen rausgesucht. Und du hast ja gesagt, von Malaga aus habt ihr noch einige Ziele besucht. Und,
ja, ist also ein guter Ausgangspunkt, auch von der Entfernung her, zu wirklichen Highlights, wo man meiner Ansicht nach hinfahren sollte. Aber ich stelle euch die einfach vor, entscheidet selbst, googelt ein bisschen, guckt euch die Facebook-Bilder an und dann überlegt für euch, was könnte mir denn gefallen. Für mich das absolut wichtigste Ziel, ich bin am Überlegen, auf der ganzen Tour, könnte sein, vielleicht kommt noch was anderes, aber unter den Top 3 ist es auf jeden Fall, ist Granada die Stadt, aber dort vor allen Dingen die Alhambra. Sage ich gleich noch was dazu, Alhambra, also Fahrzeit ist so 2 Stunden für ungefähr 150 Kilometer.
Von Malaga aus?
Von Malaga aus, okay. Liegt an den
Ausläufern? An den Ausläufern?
Vielleicht soll ich doch noch einen Schluck Wein trinken. Liegt an den Ausläufern der Sierra Nevada, also dieser Gebirgskette. Und Granada ist die Stadt mit einer wirklich auch hier wieder atemberaubenden arabischen Architektur. Aber was mich dort am meisten begeistert hat und was mich auch dorthin getrieben war, und das hat es also live bestätigt, war die Alhambra. Und dann in Verbindung damit auch die arabische Altstadt. Aber fangen wir mal mit der Alhambra an. Sagt dir das was?
Ja, sagt mir was. Und ich finde es jetzt schon schade, dass ich noch nicht da war. Also wir haben auch eine dringende Empfehlung bekommen seinerzeit, das anzugucken. Es hat aber zeitlich irgendwie nicht hingehauen. Aber ich glaube, dann hätte man andere Sachen weglassen können, die vielleicht nicht so toll waren. Obwohl in Andalusien ist vieles toll, muss man schon sagen. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Was ich glaube, es ist etwas höher gelegen. Es ist, glaube ich, riesengroß. Also
ja.
Und ich weiß jetzt nicht, ob man Eintritt bezahlen muss, ob man da durchlaufen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ihr da wart, dann wirst du aufklären
dafür wahrscheinlich. Dafür hast du ja mich. Und jetzt kommen wieder.
Gut, dass er dabei ist.
Ja, fangen wir erstmal mit der Übersetzung an. Was heißt das eigentlich? Das kommt aus dem Arabischen, heißt übersetzt Rote Burg. Ist also eine Burg, eine ehemalige Festungsanlage auf einem Hügel. Also der Hauptteil stammt aus dem Mittelalter, ist aber erstmalig schon im 9. Jahrhundert erwähnt worden.
Das ist alt.
Und irgendwie, das ist wirklich alt.
Das ist alt.
Und irgendwie wird seit dem 13. Jahrhundert da immer dran rumgebaut, in den letzten Jahren, Jahrzehnten oder auch ein, zwei Jahrhunderten meines Wissens nicht mehr. Aber so, wenn ihr googelt, habt ihr 1248 bis 1593 war das und das und so weiter. Mhm. Danach kamen dann die Christen wieder, dann haben die wieder weitergebaut und das nochmal ein bisschen nach ihrem Stil verändert und so weiter. Aber es ist eine riesen Festungsanlage, die ist über 700 Meter lang, 200 Meter breit und die liegt auf einem Hügel direkt an der Stadt. Also man muss da jetzt nicht wieder ins Auto steigen und irgendwo hinfahren. Okay. Und das macht es natürlich auch aus, dass man sieht die von Weitem schon. Und das ist das, was diese Wirkung nach außen halt ausstrahlt bei dem Ganzen. Aber wenn ihr dort reingeht, dann habt ihr nochmal einen ganz anderen Eindruck davon. Also dieses Gesamte ist einfach für mich einer der schönsten Plätze.
Viele Touristen?
Damals ging's, wie es heute ist, weiß ich nicht.
Okay. Schreckt ja manchmal die Leute ab, ne? Dass, wenn es zu voll ist, aber
ja, und
aber ist ja so weitläufig wahrscheinlich.
Das ist, es verläuft sich in der Tat. Es fährt auch nicht jeder hin. Weil man muss
zum
natürlich jetzt sagen, oh, wir sind nur so viel da, oh, jetzt noch da hochfahren. Mhm. Mhm. Ja, aber plant's mit ein, plant lieber einen Tag länger ein, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr werdet es bereuen, wenn ihr unten in den Shownotes nachguckt und klickt mal auf die Links, die ich euch dort reingestellt habe, dann würdet ihr sagen, oh ja, sag mal, jetzt müssen wir wieder dahin, weil das Ding muss ich mir noch ansehen.
Ja, kostet Eintritt?
Kostet Eintritt. Okay. Aber, also ich habe schon im Sommer schon 2er Sessellift in den Bergen habe ich schon mehr Geld ausgegeben.
Okay.
Ja. Für so einen kleinen, man bezahlt für das ganze Ding tatsächlich nur 14 Euro. Und das sind so 3-4 Bereiche.
So Paläste?
Ja, Palastabschnitte kann man es nennen. Und vor allen Dingen der Palast der Nasriden, der ist eher, dort steckt die Schönheit im kleinen Detail.
Okay.
Mit einem Wasserbecken auch noch, mit einem Brunnen. Da stehen auch noch so, ich glaube, von Hunden getragener Brunnen irgendwas. Also es ist wirklich traumschön und guckt dort auch wirklich auf die Details, auf die Friesen, auf Schriftzüge, sowas. Das ist mit so viel Liebe im Detail gestaltet. Aber auch die ganze Anlage lohnt sich auf jeden Fall. Ganz klare Empfehlung, einen kompletten Tag für die Alhambra und für
Granada, ne?
Ja, und die Altstadt auch. Also das in Kombi ist ein fantastischer Tagestrip.
Also Hammer. Also ein super Highlight direkt am Anfang. Ich ärgere mich jetzt schon, aber muss ich unbedingt noch hin. Aber ich glaube, das kriege ich auch hin.
Ja, du warst ja schon ein paar Mal dort, da kommt es jetzt auf einmal auch nicht an.
Ja, aber schade eigentlich, ja, wenn ich das so höre. Ne? Ja, aber richtig klasse. Ne?
Ja, also wir waren hinterher, also gut, dass wir das gemacht haben.
Ja.
Wir hätten es bereut.
Das war ja die eine Richtung, jetzt seid ihr noch mal ein bisschen in der andere Richtung unterwegs. Wollen wir noch einen Ort vorstellen?
Ja, unbedingt. Also das war eher, wir waren dort vor Ort und haben uns überlegt, was kannst du noch machen?
Ja, richtig so. Mhm.
Und dann gibt es die Höhlen von Nerja. Schreibt sich Nerja.
Aber gut ausgesprochen.
Danke. Ja, ich habe hier einen guten Spanischlehrer, nicht nur Erdkunde. Welche Fächer gibst du noch? Spanisch und
Sport.
Spanisch,
Sport.
Erdkunde und Sport. Genau. Ja, das ist so eine ungefähr eine Stunde mit dem Auto von Malaga entfernt. Man fährt in östlicher Richtung. Es führt eine Autobahn hin, also man kann dann, ich würde empfehlen, fahrt einen Weg, also hin oder zurück über die Autobahn und nutzt den Rückweg dann, um einige Küstenstraßen auszuprobieren, und macht immer wieder einen Abstecher ans Meer, dann habt ihr die Route auch attraktiv gestaltet, also bis auf die Autobahnfahrt, aber das Meer sieht man eigentlich immer.
Ja, macht ja Sinn, wenn man da mal ein bisschen variiert. Also sehe ich genauso.
Und diese Höhlen sind, das ist eine riesige Höhlenanlage, die ist 5 Kilometer lang, hat 2 Bereiche, also Teil 1 ist zugänglich für die Öffentlichkeit, Teil 2 nicht. Dann wird man wahrscheinlich sagen, falls hier mal was von der Decke kracht oder sowas.
Ja, klar. Mhm.
Und,
aus Sicherheitsgründen dann oder so.
Ne? Ich weiß nicht genau, aber vielleicht auch, dass man es einfach schützen will, kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber wenn ihr den einen Teil gesehen habt, das reicht auch vollkommen, denke ich. Und also dort sind wirklich riesige Gebilde in dieser Höhle. Und jetzt kommt wieder eine Frage an den Erdkundelehrer. Stalaktiten, Stalagmiten.
Ach, die sieht man da in den Höhlen?
Ja. Mhm.
So. Also da geht es jetzt darum, kommen die von oben oder von unten? Ne?
Genau.
Sind die hängend oder wachsen die vom Boden aus? Das ist, glaube ich, der Unterschied dabei. Ja, ne?
Genau.
Kann man da irgendwie sich irgendwie was merken? Weil ich kann es mir nicht merken. Ich sage jetzt mal, die Stalaktiten, die kommen von oben.
Richtig.
Aber habe ich jetzt echt geraten.
Aber 50-50.
Also. Ja, aber gut geraten.
Und also wird meine Spielbank alles auf rot. Oder war es schwarz?
Oder die Null.
Nee, es gibt eine Eselsbrücke, die habe ich mal vor Jahren gehört. Okay. Es tropft ja. Tropfen tut es von oben.
Ah, und deshalb, okay.
Und in Tropfen ist ein T.
Ja.
Und in Stalagmit nur am Ende. Also jetzt nicht verwirren. Also Stalaktiten haben mehr Ts wie
und die
Stalagmiten.
Kommen, und die kommen von oben.
Und okay, die kommen von oben. So kann man sich vielleicht
das ist doch cool.
Merken. Aha. Und da finden auch sogar Konzerte statt in der einen Höhle. Mhm. Und ganz wichtig, nehmt eine Jacke mit und vielleicht einen Pulli, weil es ist dort kühl. Und am besten auch eine Regenjacke, weil es ist dort auch feucht. Und da kann es auch mal von den Stalaktiten tropfen.
Ah, cool.
Ja. Und ich glaube, da ist auch irgendwie noch so ein Rinnsal. Also deswegen lieber Regenjacke. Aber es lohnt sich. Es ist auch von der Beleuchtung her schon von der Atmosphäre her absolut ein Erlebnis. Würde ich also auf jeden Fall machen. Ich stelle Bilder rein, aber ganz ehrlich, geht auf die Internetseite, weil 2014 war die Technik bei den Smartphones, gab es da schon Smartphones? Das sind so die Anfänge. Ja, aber wenn es sie gab, war die Technik noch nicht so ausgereift. Also man kann es einfach nicht gut einfangen oder konnte es nicht gut einfangen damals. Deswegen geht lieber auf die Webseite. Aber dann bekommt ihr auch wirklich einen Eindruck davon, wie diese Höhlenlandschaft wirkt von der Atmosphäre her. Aber du hast da noch irgendwie, Story hat es mal gesagt.
ich war auch in Nerja, ja.
Aber nicht in der
Höhle. Aber ihr merkt jetzt hier, der Genießer war in der Höhle und hat das alles beschrieben. Ich habe eine Kanutour gemacht in Nerja, unten am Strand, ganz überraschend, die aber wunderschön war. Wir hatten ganz tolles Wetter. Wir sind auch in Höhlen gefahren, immer zu zweit im Kanu. Haben eine richtig schöne Runde dort gemacht, was auch mitunter recht anstrengend war, weil wir schon relativ schnell gefahren sind in der Gruppe. Aber diese kleine Stadt Nerja ist natürlich eine ganz süße, ja, und wenn ich davon rede, ich meine jetzt die Strandseite und nicht die Höhlenseite auf der anderen Seite, ja, ist es einfach nur toll. Und wir waren ein bisschen abgekämpft danach, nach dieser Tour, und ja, wenn wir ans Genießen kommen, dann habe ich mir in der Bar ein Bier bestellt. Und für Spanien ist es sehr oft üblich, dass die Gläser an sich schon in der Tiefkühltruhe liegen. Das heißt, sie sind komplett voll Eis und beschlagen. Und wenn man dann so ein kühles Bier dazu trinkt, Andi, da kannst du aber auch drauf, oder? Also jetzt mal von der Höhle weg und von Alhambra oder so, ein richtig kühles Bier, ein schönes Estrella oder San Miguel, das geht doch, ne?
Jetzt muss ich mich outen. Also ich trinke nicht gerne so eiskaltes Bier. Also wenn ich kenne das aus Spanien, und dann dachte ich, jetzt holt ihr das Bier wieder aus der Tiefkühltruhe. Also das Bier und das Glas. Ja. Und ich habe früher auch meine Frau angerufen, habe gesagt, ich bin in einer Stunde da, stellt schon mal ein Bier warm. Also das heißt jetzt nicht, dass ich das Bier warm trinke, aber so ganz eiskalt mag ich es ehrlich gesagt nicht. Oh. Aber das geht ja in Südspanien ziemlich schnell, dass es nicht mehr so ganz eiskalt ist.
Ja, das stimmt schon. Aber ich hatte so einen Spaß, also von daher sehr cool. Und ja, unser Guide hat uns dann wieder zurückgebracht. Wir hatten da so eine Tour gebucht. Wie gesagt, da war die Kanutour dabei. Und unterwegs hat er uns von einem Restaurant erzählt. Das muss ich euch verlinken. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber ich suche es raus. Was halt deswegen so besonders ist, weil da setzt man sich hin, da gibt es keine Speisekarten. Da kommt der Koch im Prinzip mit einem Tablett aus der Küche und schreit dann das Gericht, was er da auf dem Tablett hat, durch die Räumlichkeiten. Und dann muss man sich halt schnell entschließen, dass man das dann haben will. Wenn man da dreimal nichts gesagt hat oder viermal nichts gesagt hat, dann bekommt man auch abends nichts. Also von daher. Alles auf Spanisch. Oh. Und ich kann nur dringendst empfehlen, schnell rufen. Damit man auch was auf dem Teller hat. Also ganz, ganz witzig gemacht und total cool. Ich verlinke euch das. Ich suche das raus. Ich habe den Namen nicht mehr parat. Also von daher.
Also ja. Dann gib mal Tipps, was heißt ja gerne oder ja bitte für mich.
Wie und das macht man, glaube ich, mit Handzeichen.
Okay. Ne? Oder so. Also ganz
einfach. So gib rüber so. Ne? Okay. Para mi, für mich.
Ja. Am also besten aufstehen, winken, Flamenco tanzen. Ja,
genau. Nee, also richtig, richtig klasse. Das zu Nerja, ja. Was habt ihr noch besucht, Andi? Habt ihr noch was gemacht?
Ja, auch ein totales Highlight. Ronda.
Ja, da war ich natürlich auch.
Ah, in Ronda war ich auch.
Da können wir uns ein bisschen die Bälle zuschießen.
Ja, dann ich spiele mal den Steilpass. Auch hier wieder was zur Entfernung. 100 Kilometer ungefähr entfernt und 1,5 Stunden etwa von der Zeit. Und ich würde empfehlen, dass ihr von Malaga aus, wie soll ich das jetzt sagen, guckt es bei Google, Google Maps, obenrum hinfahrt und dann von Ronda aus nach unten wieder Richtung Mittelmeer und dort einen Abstecher in Marbella macht. Und da gibt es auch gleich noch einen kleinen Schickimicki-Tipp dazu, ich nenne es mal so. Aber lass uns erstmal nach Ronda fahren. Du warst auch dort, Arnim. Was ist dieses ominöse Ronda?
Ja, wird von den Einheimischen auch empfohlen, dahin zu fahren und ist eine dringende Empfehlung, das auch zu tun. Um Ronda zu erklären, muss man sagen, bei Ronda handelt es sich um ein Bergdorf. Das liegt so ein bisschen über 700 Meter hoch, soweit ich das in Erinnerung habe, und fällt da durch eine ja, super schöne kleine Innenstadt auf, viel mit Kopfsteinpflaster und absoluter Hingucker oder das Highlight von Ronda ist diese Riesenbrücke, also die da über Ronda thront oder auf Ronda thront, die einfach atemberaubend ist, wenn man darauf steht, hat man die Möglichkeit, super viele schöne Fotos in die tiefe Schlucht zu schießen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemacht.
Das ist eben der absolute Hammer. Das Faszinierende ist, der absolute Hammer trifft es auf den Kopf mit dem Hammer. Diese Schlucht auf diesem Fels und oben thront diese Brücke bzw. führt da drüber. Und dort liegt dieses Bergdörflein. Also das ist wirklich der absolute Hammer. Auch hier ganz klare Empfehlung, schaut euch das auch im Internet an. Aber auch hier, hast du gute Bilder auch von dort?
Ich habe auch tolle Bilder gemacht, ja. die kann ich reinstellen. Also auch von der Brücke habe ich, glaube ich, mal die Kamera mitgenommen. Viel macht man ja mit dem Handy neuerdings, aber ich glaube, da haben wir die gute Kamera mitgehabt und haben, glaube ich, tolle Fotos gemacht. Ja, die Stadt an sich ganz schön, mit ganz kleinen, vielen Cafés, typisch für Andalusien. In Ronda auch die legendäre Stierkampfarena. Da will ich jetzt nicht super nah drauf eingehen, weil ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber da muss man auch Eintritt bezahlen, wenn man da rein will. Aber dass da eine Stierkampfarena in einem relativ kleinen Dörfchen eben ist, ich weiß auch gar nicht, ob da noch Stierkämpfe stattfinden, aber ist trotzdem ein Wahrzeichen der Stadt. Also da kommt man auch nicht dran vorbei, da sieht man auch Schilder. Also von daher, Ronda, auch ein Must-See, muss man hin.
Absolut, ja, absolut. Ja. Es lohnt sich und das ist ja, man sieht jetzt hier, das ist die dritte Tour, wo man, gut, Malaga muss man ganz klein wenig aufs Gas gehen, aber nichts dauert länger als 2 Stunden, bis man da ist.
Das stimmt.
Das passt so, man kann dann so sternförmig ausschwärmen quasi von Malaga, also das passt von der Entfernung. Und was mir dort auch noch einfällt, da waren so Reiter in landestypischer Tracht, ich glaube, das war sogar Polizei, ich bin mir nicht ganz sicher, die dort über diese Kopfsteinpflaster mit den Pferden reiten.
Doch, man hört das. Du hast recht, ja.
Klack, 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 klack.
Wo du es gerade sagst.
Gell?
Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber
stimmt. Fällt mir gerade so ein. Ja, ich glaube, das war Polizei.
Ja, ja.
Genau. Und dann habe ich dann geguckt, so, man hat ja so seine Apps, wo man sagt, wo gibt es denn hier was zu essen? Und dann wurde ein Restaurant oder eine Tapas-Bar, kein Restaurant, wurde empfohlen. Und da sind die vom Pferd abgestiegen. Wir standen davor und haben gesagt, da hinten ist sie. Und dann steigt die Polizei vom Pferd ab und geht dort rein. Und die haben dort gegessen. Da dachte ich, also wenn die Polizei hier ist, dann kann das nicht schlecht sein. Da gehen wir auch hin. Das war wirklich für ganz kleines Geld, wie das so oft in Tapas-Bars ist, gerade auf dem Dorf. Die haben dann vorne so eine Auslage. Dann sagst du, davon, 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 davon. Und dann kriegst du das dort. Die rufen dann irgendwas und dann gehst du dir das abholen und kriegst nochmal so ein, wie heißt das, der Wein aus Karaffe. Weißt du, wie das heißt in Spanien?
Ich trinke da immer nur Wein.
Ja, also so Hauswein. Also Hauswein könnt ihr ja in deutschen
immer
Bars
trinken, immer trinken.
Ja, ja. Egal ob rot oder weiß, immer toll.
Und das Tapa, sagt man, glaube ich, ja. Was vom Haus empfohlen wird, kostet meistens auch nichts. Bitte nicht ablehnen. Also wenn du direkt was hingestellt bekommst, was nicht kostet, sollte man essen. Ich habe es mal abgelehnt, weil es nicht so aussah, dass es irgendwie lecker war. Da war der Mann sauer hinter der Theke. Also ruhig nehmen, also gar keine Frage. Ja, du hast es gerade kurz angedeutet. Wenn wir von Ronda wegfahren, kann man natürlich einen Abstecher machen, weil es nicht so weit ist, bis wieder runter ans Meer, nach Marbella. Also Marbella an sich, so ein Ort, der in den 70er, 80er, 90er Jahren, glaube ich, mal so richtig boomte. Ich glaube, ist auch jetzt noch so, dass halt viele, die Reichen und die Schönen in Marbella sind. Ich glaube, Golf spielen kann man da. Die Stadt an sich ist sehr, sehr zugebaut. Das ist also mein Eindruck.
Wir sind jetzt in Schickimickihausen so ein bisschen.
Ja, erstmal ne? Ja, so ein bisschen Schickimicki, obwohl Marbella geht noch. Also wenn man da unten an der Strandpromenade rangeht, also zur rechten Seite das Meer, egal, also wenn man in die Richtung geht und zur anderen Seite die hohen Hotels, überhaupt nicht meins. Aber wenn man dann ein bisschen weiter geht oder beziehungsweise noch ein Stück weiter fährt, dann landet man in Puerto Banos. Das ist der Hafen von Marbella. Und das hast du gerade angedeutet, das ist das Schickimicki ja, die Schickimicki-Stadt oder der Schickimicki-Hafen, den man auch wirklich so nennen kann.
Ja, also wir waren auch dort, weil das der Reiseführer hat gesagt, fahrt mal dahin und guckt euch das an, hat es aber auch ja, so mit netten Worten eigentlich genauso beschrieben. Und das ist, da liegen wirklich ein paar Yachten, ja,
Autos, Einfamilien. Autos, die schon mal
kommen. Ja, und da, ja, ich habe noch ein Foto von einer weißen Harley. Darf man die reinstellen in Facebook? Ich mache es einfach mal so lange her. Genau. Aber das ist dann halt so, das ist viel Schaulaufen, sehen und gesehen werden. Und woanders solche Souvenirstrandbuden sind, steht hier Louis Vuitton neben Gucci und so weiter.
Ja, auch die Lokalitäten oder die Restaurants, auch alle voll. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt hin muss. Ich habe mir die Preise auf den Speisekarten nicht angeguckt. Aber muss man hin, muss man gesehen haben, die Strandpromenade oder beziehungsweise die Hafenpromenade ist neu gemacht worden. Wirklich sehr, sehr schön. Als wir letzte Mal da waren, sind gerade noch die letzten Pinselstriche gemacht worden. Wirklich schön auch anzugucken, aber ist natürlich schon schickimicki. Und da fällt mir an dieser Stelle nochmal eine kleine Geschichte ein. Ich bin mir nicht sicher, ob es 1998 oder auf jeden Fall war die Mark noch da. Es gab noch keinen Euro, da war ich mal da. Und dann sind wir abends nach Puerto Banos und wollten dem Treiben da mal ein bisschen zuschauen und sind an so eine kleine Bar gegangen und hatte ich mir eine kleine Fanta bestellt, 0,2. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kleinen Flaschen noch kennt. Also 0,2 ist ja nun mal sehr wenig und sagte der 8,20 Mark. Also das fand ich für eine kleine Fanta schon wirklich wahnsinnig teuer. Ich habe gesagt, mach 10, passt schon. Also da war, habe ich gesagt, mach 10. Und
ja, das, da, ja, da hast du,
also da war ich schon, da war ich aber echt geschockt.
Aber 8 Mark 20
hat er gesagt. Da war noch Mark, ne? Da war irgendwie um den 2000er rum, als ich erste Mal da war oder so. Also Wahnsinn, also diese Preise. Und jetzt kann man sich vorstellen, was für ein Longdrink aufgerufen wurde oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber das habe ich in Erinnerung. Und das werde ich nicht vergessen. Ja, ich habe gerade von den Restaurants erzählt in Puerto Banos, die wahrscheinlich etwas höherpreisig sind. Aber wir haben jetzt schon den ganzen Podcast über Tapas gesprochen. Da müssen wir nochmal kurz zurück. Also wenn man in kleineren Dörfern ist und genau die Tapasbuden nehmen, wo auch die Einheimischen hingehen, wie du erzählt hast, die Polizei oder die Einheimischen, das sind auch die,
immer am besten.
Das sind auch die Läden, wo es am leckersten ist und wahrscheinlich auch am preisgünstigsten oder wie auch immer. Hast du einen Lieblingstapa?
Ja.
Was sind deine Lieblingstapas?
Tapas, ja, wir bleiben bei Plural, da sind wir wenigstens sicher, dass wir es richtig aussprechen.
Ja.
Also für mich die totale Nummer 1, Chipirones a la Plancha, kennt jeder, ne?
Ja. Erklär mal kurz, a la Plancha sagt mir was.
Ja, Chipirones. Also Chipirones sind im Grunde kleine Tintenfische, kleine Tintenfischlein, so Tuben und in wahnsinnig viel Olivenöl mit wahnsinnig viel Knoblauch und irgendwelchen bekannten oder unbekannten Gewürzen, also vielleicht ein paar Kräuter, Salz.
Also am nächsten drauf. Tag nichts vornehmen.
Jetzt sage ich, das ist ja immer lustig, wenn man über was redet, welche Storys einem da einfallen. Mhm. Wir waren mal auf einer Hochzeit eingeladen in Galicien, also in Nordspanien. Mhm. Und von sehr guten Freunden von uns. Und er ist Österreicher, sie ist Spanierin. Und stand die Hochzeit an, um 15 Uhr geht's los. Die Mädels natürlich alle, ich muss noch zum Friseur und das Kleid und ob das sitzt. Und wir machen das aber untereinander. Und wir Männer, ja komm, dann gehen wir mal in die Stadt.
Lass mich raten. Nee, erzähl du.
Ja, läuft schon drauf hinaus. Ne? So, und da sind wir durch A Coruña gelaufen und hatten dann eine Tapasbar gesehen. Und haben dort zum Mittagessen Chipirones a la Plancha gegessen und natürlich auch ein Gläschen Weißwein dazu, weil das gehört dazu.
Ja, absolut.
Haben uns dann verführen lassen von dem Duft haben das einfach gemacht. Und aber ehrlich gesagt ist nicht großartig aufgefallen, weil wir waren alle eine ganze Woche da. Und ich glaube, so eine so ein Grundknoblauchgeruch war sowieso die ganze Woche dabei. Aber ja,
das fällt dann gar nicht mehr auf.
Ja, und einer, der bis dahin keine Meeresfrüchte gegessen hat, das ist heute auch sein Lieblingsessen, was Tapas angeht. Und er bedankt sich heute noch bei mir, dass ich ihn auf diese Dinge und auch auf Gambas gebracht hat. Arnim, wie sieht es bei dir aus?
Ja.
Kriege ich dich da auch noch hin?
Ja, da müssen wir mal gucken. Ich bin ja nicht so der Meeresfrüchte-Fan. Aber wenn wir die Gambas nehmen à la Plancha, ich glaube, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung.
Ja
auch viel Olivenöl, sehr viel Knoblauch. Ich weiß, du bist auch Pulpo-Fan, ne?
Ja, Tintenfisch. Ich liebe Tintenfisch in allen Variationen. Und auch hier, das stammt auch von der Hochzeit, weil dort waren wir so mal in die Insider-Bars geführt worden, natürlich auch von den Eltern der Braut. Und da lernt man halt so ein paar Dinge kennen, die man normalerweise nicht kennengelernt. Und da gibt es halt den Pulpo à la Galega, also galizische Art. Und das sind Kartoffelscheiben, ist in so einer Gusspfanne, Kartoffelscheiben. Und obendrauf liegt gegrillter Pulpo, also auch die Scheiben. Auch hier wieder ordentlich Knoblauch mit drauf, super gewürzt. Also die liebe ich. Und dann, ja gut, es kann nicht nur um Fisch gehen. Pimentos al Patron, also diese kleinen Paprika, grün, diese grünen Dinger mit grobem Meersalz. Aber ich glaube, die magst du auch. Hm?
Ja, die esse ich auch sehr, sehr gerne. Also wenn ihr auch hier mal zum Spanier geht, sind das auch im Prinzip die Tapas, die sehr häufig angeboten werden. Ne? Patatas Bravas mit der entsprechenden Soße, habe ich in der Fuerteventura-Folge gesagt. Mojo Verde, Mojo Rojo, Aioli natürlich immer reichlich dabei, damit der Knoblauchgeruch sich auch hält, und wenn einer nur isst, ist schlecht. Also wenn, dann sollten immer alles machen. Aioli ist sowieso immer Pflicht.
Ja, ja. Und mir fällt noch eins ein, das ist diese scharfe Salami, Chorizo.
Chorizo,
habe genau. Ich das richtig ausgesprochen?
Wow.
Muy bien.
Muy bien, ja.
Ja. Ich bin schon wieder Italienisch, molto bene, wollte ich schon sagen. Und die ist auch in so einer Gusspfanne und mit Apfelwein, also Citre, wird die gekocht, und auch das wirklich, das fällt mir jetzt spontan ein, und ich höre jetzt auch auf, weiter nachzudenken, weil sonst fällt mir noch viel, viel mehr ein.
Ja, zum Abschluss kann man natürlich, also ich habe noch Albondigas vergessen, weil die esse ich immer. Das sind diese Fleischbällchen in der roten Soße, sehr, sehr lecker. Die gehören einfach auch dazu, und abschließend kann man natürlich mit dem Schinken oder mit dem Käse, wenn man so eine Tapasplatte hat oder verschiedene Tapas gegessen haben. Sehr oft wird der Manchego-Käse angeboten. Das ist ein spanischer Schafskäse, der allerdings aus Kastilien kommt, aus La Mancha, ist so Hartkäse. Kommt ein bisschen drauf an, wie alt er ist. Ne? Also der Junge ist ein bisschen weicher, aber das ist bei den anderen Käsesorten genauso. Und der wird sehr oft mit Marmelade angeboten, also zum Beispiel Quittenmarmelade. Da hat man halt die säuerliche, oder sagt man sauer beim Käse? Ja, diese Käsenote mit der süßen Note
das
dabei.
Das würzige,
also,
und das süße.
Ja, oder so kann man sagen. Und zum Abschluss würde ich sagen, nehmen wir noch einen schönen Hierbas dazu. Also das ist natürlich ganz wichtig. Das ist dieser spanische, sagt man Schnaps, ja. Ich würde eher sagen Kräuterlikör, würde ich eher sagen. Verschiedenste Sorten, die man da bekommt, mit Pflanze drin, ohne Pflanze. Wichtig ist, dass man sich über die Geschmacksrichtung da im Klaren ist. Also man hat halt drei verschiedene Sorten. Was den Geschmack anbelangt, ist also einmal der Süße, also der Hierbas Dulces, den man trinken kann. Der mittlere, Mezcladas. Oder der Seco, der Trockene. Also ich bin ein Freund von dem süßen Hierbas. Da kommt ein Eis rein, Hierbas con Hielo.
Ja,
und das geht also immer. Ja,
ja, und den hatte, jetzt wo du das sagst, fällt mir wieder eine Story ein.
Ja?
Das war in Madrid, haben wir eine ganz alte Flamenco-Bar. Ach so. Arnim, was ist mit Flamenco?
Ja, ich mach das nochmal.
Tanz dich schon mal warm. Wir so eine alte Flamenco-Bar besucht, und dann war die Vorstellung zu Ende, und meine Frau sagte, ich muss mal eben noch auf die Toilette. Das dachten aber 10 andere Frauen auch, ne? Wie das eben so ist. Und dann dachte ich, ach, ich gehe mal jetzt so, weil da gab es auch Tapas dazu, ich trinke mal noch so ein Hierbas. Und dann bin ich an die Theke, und irgendwie hat der mich nicht verstanden. Ich glaube, ich habe dieses Wort Hierbas auf 10 Arten ausgesprochen, von Hierbas oder Hierbas oder so. Und das, was sich am so war, dass man wirklich nichts mehr erkennt an der Aussprache. Da hat er dann auf einmal gesagt, aha. So, und das war dann irgendwie so, Hierbas. Und dann stellt er mir einen Cognac-Schwenker hin. hält die Flasche so 4 Sekunden drüber, schmeißt Eis rein und noch ein bisschen Wasser. Kommt da Wasser noch?
Nee, eigentlich nicht.
Aber das Ding, das war, das Eis löst sich dann auf.
Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm.
Und meine Frau kommt dann irgendwann nach einer Viertelstunde von der Toilette zurück und ich sitze da mit so einem Cognac-Eimer voller Kräuterlikör. Also das war auch Story und wir haben den dann zusammen getrunken. Wir mussten nicht mehr fahren, aber wirklich lecker.
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Auch da wieder, ne? Wenn er zu Hause getrunken wird. Ich habe natürlich auch immer ein Fläschchen im Eisfach. Aber geht man eher seltener dran. Also im Urlaub dann schon mal eher. Ja, einen schönen Wein kann man natürlich auch dazu trinken. Das ist immer die Frage, lieber rot, lieber weiß zu Tapas. Ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber du hast bestimmt einen schönen, den man dazu trinken könnte. Oder zumindest die Region. Oder?
Ja, das ist ja auch im Süden von Spanien. Ich glaube, da ist es letztendlich dann fast zu heiß. Keine Ahnung. Aber es gibt jetzt nicht diese typischen Weine dort, wo man sagt, ganz bekannte Weine aus Andalusien oder aus Südspanien. Da gibt's, wird sehr viel Sherry gemacht und wird dort auch angebaut. Also die Trauben für den Sherry. Und das hängt wahrscheinlich dann auch damit zusammen, dass die Flächen voll sind. Und man dort jetzt nicht so auf den reinen Weinanbau geht. Also es ist dort alles zu bekommen, was es in Spanien gibt. Also Rioja hat bestimmt jeder schon gehört. Ribera del Duero oder Weine aus dem Penedès. Und wenn ihr was richtig Gutes trinken wollt, dann wie auch in der Fuerteventura-Folge beschrieben, gönnt euch mal einen Wein aus dem Priorat. Da gibt es einfach nur zwei Begriffe zu: teuer, aber geil.
Auch zu Tapas?
Auch zu Tapas.
Auch zu Tapas.
Auch zu Tapas. Okay. Also es gibt ja Leute, die trinken auch einen Amarone zur Tiefkühlpizza.
Habe ich auch mal von gehört.
Ja. Wenn ihr wissen wollt, was sagt der da? Ja, hört euch die letzte Folge an.
Ja, genau. Ja. Also geht.
Ja, also ihr werdet weder verhungern noch verdursten. Eher das Gegenteil. Also bewegt euch auch viel. Weil es kommt ordentlich was auch über den Gaumen in den Körper hinein.
Jo. Ja, cool. Das ist doch schon mal cool beschrieben. Wir haben jetzt die ersten Stationen, haben wir jetzt durch im Prinzip.
Also ruckzuck sind die 6 Tage schon vorbei.
Ja, Wahnsinn.
Und dann würde ich sagen, wir verlassen die Costa del Sol in Richtung Gibraltar und fahren zur Costa de la Luz. Und
also quasi auf der Karte die linke Seite.
Die linke Seite. Linke Seite vom Gibraltar-Zipfel. Genau. So, wenn man es so beschreibt.
Freue ich mich drauf, Andi.
Ja, und dann
absolut.
Wie ihr hört, da ist so viel Material drin und jetzt werdet ihr verstehen, warum wir hier 2 Folgen draus machen. Dieses ist das offizielle Ende von Folge 1 oder Teil 1 zu Andalusien. Ja, wir arbeiten weiter an unserem Skribbel.
Genau.
Schau mal, wann wir die Folge aufnehmen. Und bleibt auf jeden Fall neugierig, weil wenn euch der erste Teil gefallen hat, dann wird euch der Teil 2 auch gefallen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ganz bestimmt.
Also bleibt neugierig und ich freue mich auf euch. Und ich traditionell übergebe ich dann Arnim das Schlusswort.
Ja, muss noch mal ein bisschen einhaken. Denkt an die Bewertung. Andi sagt immer, ab 4 Sterne geht.
Ja, stimmt, danke.
Ne, das sollten wir auf jeden Fall tun. Gebt uns positive Bewertungen, gebt uns Feedback, damit wir weiterhin mit Freude an weiteren Themen arbeiten können. Wir freuen uns super auf die Folge 2, weil die wird auch ziemlich gut, bin ich mir sehr, sehr sicher. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt euch lieb, Glück auf.